Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir lesen, wie gesagt, Jesaja Kapitel 14, ab Vers 24 und dann bis zum Ende des Kapitels. Der Predigtext selbst ist dann nur der letzte Vers, Vers 32. Der Herr der Herrscharen hat geschworen und gesagt: Fürwahr, es soll geschehen, wie ich es mir vorgenommen habe, und es soll zustande kommen, wie ich es beschlossen habe. Ich will den Assyrer zerschmettern in meinem Land, und ich will ihn zertreten auf meinen Bergen. So wird sein Joch von ihnen genommen werden und seine Last von ihren Schultern fallen. Das ist der Ratschluss, der beschlossen ist über die ganze Erde, und dies ist die Hand, die ausgestreckt ist über alle Völker. Denn der Herr der Herrscharen hat es beschlossen. Wer will es vereiteln? Seine Hand ist ausgestreckt. Wer will sie abwenden? Im Todesjahr des Königs Ahas ist dieser Ausspruch ergangen: Freue dich nicht, ganz Philisterland, dass der Stock zerbrochen ist, der dich schlug. Denn auf der Wurzel der Schlange wird eine Natter hervorkommen, und deren Frucht wird ein fliegender, feuriger Drache sein. Und die Erstgeborenen der Armen werden weiden und die Geringen sicher wohnen. Aber deine Wurzel will ich durch Hunger töten, und deinen Überrest wird er umbringen. Jammere, o Tor, schreie, o Stadt, verzage, ganz Philisterland, denn von Norden kommt Rauch und eine lückenlose Schar. Was wird man den Boten des Heidenvolkes antworten? Dass der Herr Zions Grundmauern gelegt hat. Und dort werden die Elenden seines Volkes Zuflucht finden. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, in unserer Predigtreihe hatten wir beim vorigen Mal mit dem Kapitel 13 gewissermaßen einen neuen Abschnitt im Buch Jesaja begonnen. Laut den Überschriften in verschiedenen Bibelübersetzungen soll es in diesem Abschnitt um Gerichtsankündigungen an verschiedene Heidenvölker gehen. Aber bereits beim vorigen Mal, bei dem Kapitel, das sich mit dem Untergang Babels beschäftigte, hatten wir gesehen, dass es nicht nur um Babel ging. Es ging nicht nur um das heidnische Reich und Volk der Babylonier, sondern es ging auch um das Volk Gottes. Von dem angekündigten Gericht über Babel ist das Volk Gottes nämlich durchaus auch betroffen. Denn dieses Gericht bewirkt ja die Erlösung für das Volk Gottes und soll ihm die Rückkehr ins Land Kanaan ermöglichen. Insofern ist der Abschnitt ab Kapitel 13 dann doch nicht so neu. Der Schwerpunkt ist verlagert, das sicher. Vorher stellten Juda und Jerusalem zumindest den geografischen Hintergrund dar, vor dem Jesaja das Wort Gottes verkündigte. Jetzt richtet sich die Aufmerksamkeit auf die Nachbarvölker, die in der Geschichte schon mal eine Rolle spielten oder noch spielen sollten. Aber es geht dabei, wie gesagt, nicht allein um die Völker als solche, sondern um die Völker in ihrer Beziehung zum Volk Gottes. Denn Jesaja ist immer noch Prophet in Juda. Er reist ab Kapitel 13 nicht in den Nachbarländern umher, um dort zu reden. Wird ihm beim Inhalt seiner Botschaft vielleicht auch gar nicht gut bekommen. Nein, Jesaja redet immer noch zum Volk Gottes, zum Volk Israel im Land Juda, in der Stadt Jerusalem. Auch die Worte dieses Abschnitts, auch die Worte des heutigen Predigttextes richten sich also vor allem an das Volk Gottes. Und wir wollen uns heute Morgen unter den Vers stellen, in dem das Volk ausdrücklich erwähnt wird, nämlich unter den letzten Satz in Jesaja 14, Vers 32, im letzten Teilsatz, dass der Herr Zions Grundmauern gelegt hat und dort werden die Elenden seines Volkes Zuflucht finden. Der Herr legt die Grundmauern Zions. Diesen Vers wollen wir genauer betrachten und dabei von hinten anfangen und versuchen, drei Fragen zu beantworten. Nämlich erstens die Frage, wer findet dort Zuflucht? Zweitens, wo finden Sie Zuflucht? Und drittens, warum finden Sie Zuflucht? Wer, wo und warum? Der Abschnitt, den wir eben gelesen haben, oder zumindest die Worte des Abschnitts, kommen uns, wie schon angedeutet, irgendwie ziemlich bekannt vor. Sicher nicht in den Einzelheiten, da hören wir durchaus wieder was Neues, aber in der grundsätzlichen Ausrichtung. So wie es in den meisten Kapiteln zuvor um das kommende Gericht über Juda ging, wie es im Kapitel 13 um das kommende Gericht über Babel ging, anschließend um die Assyrer, geht schließlich um das Gericht am Volk der Philister. Was mag das Volk Gottes damals angesichts solcher Ankündigungen wohl gedacht haben? Vielleicht dies. Na, endlich kommen die auch mal an die Reihe. Vielleicht empfanden sie eine Art von Genugtuung darüber, dass der Herr durch den Mund Jesajas nicht immer nur auf sie einschlug, sondern dass sich das Ganze ein wenig gerechter verteilte. Dass die feindlichen Nachbarn auch mal ihr Fett wegbekamen. Vielleicht hatten sie sogar die Hoffnung, dass Gottes Zorn über sie, also über Juda, verraucht war und sich stattdessen auf die Nachbarvölker richtete. Aber ist das wirklich so? Worum geht es denn in Wirklichkeit? Das Volk Gottes soll hier erkennen, dass das Gericht eine Angelegenheit ist, die ganze Menschheit betrifft. Die Sünden, derer Juda angeklagt wird, die treffen ja auf alle anderen Völker im Grunde genauso zu. Und umgekehrt auch. Das Volk Gottes ist in dieser Hinsicht kein Sonderfall. Es teilt wie alle anderen Menschen die Schuld Adams und fügt dieser Erbschuld täglich weitere Schuld hinzu. Und darum stehen alle, Juden und Heiden, gleichermaßen unter Gottes Zorn. Das Problem in Juda war ja gerade, dass sie nicht erkannten, dass sie unter Gottes Zorn stehen. Sie sahen die Auswirkungen von Gottes Zorn. Die Vorboten seines Gerichts, dass er in diesem alttestamentlichen Umfeld sichtbar mittels weltlicher Mächte vollstrecken sollte. Vor diesen Mächten fürchteten sie sich. Diese Gefahr suchten sie auf alle mögliche Weise abzuwehren. Wir haben im bisherigen Verlauf schon einiges darüber gehört, wie Juda auf Bündnispartner vertraute, auf diplomatisches Geschick, auf menschliche Weisheit, auf militärische Stärke und dass sie sich als diese Mittel versagten, schließlich sogar zu den Wahrsagern und Totenbeschwörern flüchteten. Warum flüchteten sie zu diesen falschen Helfern? Weil sie kein Verständnis für die Ursache ihrer Not, also für ihr wahres Elend hatten. Und was war ihr Elend? Nun, dass sie Gott den Rücken zugekehrt hatten. Dass sie ihren Herrn, der sie so viele Jahrhunderte getragen und bewahrt und umsorgt hatte, einfach nicht mehr kennen wollten. Und diese Sünde musste doch Strafe nach sich ziehen. Aber wir müssen hier auch vorsichtig sein. Wir müssen bei all dem bedenken, dass wir uns mit unserem Text, mit dem ganzen Buch Jesaja, in der Zeit des Alten Bundes bewegen. In einer Zeit, in der Gott sichtbare Umstände und Ereignisse benutzte, um auf geistliche Wahrheiten hinzuweisen. Warum sage ich das? Weil es auch heute manchmal üblich ist, diese Erfahrungen Judas unter dem alten Bund wörtlich und geradezu buchstabengetreu in unsere Zeit des neuen Bundes zu übertragen. Nicht in etwa ein Gemeindeglied plötzlich schwer erkrankt oder in materielle Not gerät oder in eine private Krise oder in irgendeine sonstige Anfechtung, dann heißt es vielleicht, tja, dann hast du wohl eine schwere Sünde begangen. Hast vielleicht nicht genug gebetet. Hast vielleicht beim Zehnten ein bisschen geschummelt. Oder auf andere Art gezeigt, dass du Gott nicht genug liebst. Solche Kreise gibt es. Aber solche Anschuldigungen und Erklärungsversuche, die sind nicht nur selbstgerecht. Die sind nicht nur lieblos und überhaupt idiotisch. Sondern die haben mit der Sache überhaupt nichts zu tun. Nicht jede schlimme Situation, in der wir uns möglicherweise wiederfinden, muss gleich als Gericht verstanden werden. Im Gegenteil bekennen wir ja im Heidelberger Katechismus, dass dies alles, die guten wie die schlechten Dinge, Teil von Gottes Vorsehung für uns ist und zu unserem Besten dient. Sicher wird Sünde niemals ohne sichtbare Folgen bleiben, aber das hat nichts mit dem Gericht zu tun, von dem wir hier in Jesaja lesen. Diese sichtbare Form des Gerichts, wie Gott sie im alten Bund gezeigt hat, die gibt es heute nicht mehr. Und wir werden gleich noch sehen, warum es die heute nicht mehr gibt. Dies nur als Exkurs jetzt zurück zu Juda. In Juda lagen die Dinge tatsächlich so, dass die Gottlosigkeit des Volkes sichtbares Gericht nach sich zog. Aber nur die wenigsten wollten das sehen. Die meisten machten äußere Gründe dafür verantwortlich. Wenn ihr euch erinnern mögt, es wurde ja sogar Jesaja beschuldigt, eine Verschwörung gegen Volk und Staat angezettelt zu haben. Mit Jesaja 8, wie hieß es da? Den Herrn der Herrscharen, den sollt ihr heiligen. Er soll eure Furcht und euer Schrecken. So wird er euch zum Heiligtum werden, aber zum Stein des Anstoßes und zum Fels des Strauchelns für die beiden Häuser Israels, zum Fallstrick und zur Schlinge für die Bewohner von Jerusalem. Den Herrn heiligen, den Herrn fürchten, das ist gar nicht so einfach. Denn dazu muss man ja sich selbst eingestehen, dass man unheilig ist. Dass man Gottes liebende Gegenwart gar nicht verdient hat. Dass man also, um nun mal ein Wort aus dem Predigtext zu gebrauchen, dass man ein Elender ist. Es wurde ja schon öfter erklärt, dass das Wort Elend der ursprünglichen Bedeutung nach so viel wie ausländisch heißt. Wer also erkennt, dass er in seiner Natur, in seinem Wesen nicht in Gottes Reich gehört, sondern so gesehen ein Ausländer ist, genau der ist hier angesprochen. Und damit ist die erste Frage beantwortet, wer denn in Zion Zuflucht findet. Es sind die Elenden. Also diejenigen, die sich selbst verleugnen, die allen Stolz, alle Selbstgerechtigkeit, alle Ansprüche fahren lassen und ihr Heil und ihre Gerechtigkeit einzig und allein bei Gott suchen. Denn bei ihm finden wir das alles. In Zion, in Gottes Gegenwart, finden wir das, was wir selbst nicht hervorbringen können. Genau das spricht ja auch der Herr Jesus Christus in den bekannten sogenannten Seligpreisungen an, die wir vorhin gelesen haben. Die geistlich Armen, die Trauernden, diejenigen, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, das sind diejenigen, denen das Reich der Himmel gehören soll, die das Land erben, die Gott schauen werden und so weiter. Damit sind wir auch schon mitten in der zweiten Frage. Der Frage, wo denn diese Elenden Zuflucht finden. Wenn wir den Text richtig verstehen, dann finden sie in Zion Zuflucht. Was heißt das jetzt? Der Begriff Zion, der ist uns schon so oft begegnet. Er taucht im Alten Testament an zahllosen Stellen auf. Zion war bekanntlich ein Berg im Stadtgebiet von Jerusalem, auf dem eine Burg stand, die später sogenannte Stadt Davids. Und in unmittelbarer Nachbarschaft erhob sich ein anderer Berg, der Berg Moria. Und auf dem stand auch ein sehr bedeutendes Bauwerk, nämlich der unter Salomo erbaute Tempel. Diese Bauten, das waren mehr als nur Sehenswürdigkeiten, das waren mehr als nur touristische Attraktionen. Sie hatten eine geistliche Bedeutung. Sie waren ein Vorbild, ein sichtbares Modell sozusagen, ein vorübergehender Schatten für eine geistliche Wahrheit. Nehmen wir diese Stadt Davids, diese Festung. Mit der Stadt Davids war ja das Königtum in Israel verbunden. Dieses Königtum, das war kein Selbstzweck. Das Königtum in Israel war ein Zugeständnis Gottes angesichts der Verhärtung seines Volkes. Das hat er zu Samuel gesagt, als der in dieser Sache zu ihm betete. Da lesen wir in 1. Samuel 8. Da sprach der Herr zu Samuel: Höre auf die Stimme des Volkes in allem, was sie dir gesagt haben. Also es ging um die Angelegenheit, einen König zu bekommen. Denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen, dass ich nicht König über sie sein soll. Israel braucht keinen König. Israel hat einen König, den Herrn. So war also das Königtum in Israel und später in Juda kein Königtum wie jedes andere, sondern ein Bild für die Königsherrschaft Gottes über sein Volk. Ein Königstum, eine Königsherrschaft, die sehr real ist in der Person von Jesus Christus. Im Alten Bund war das nur angedeutet. In Christus ist das Wirklichkeit geworden. Er ist der Herr und König über sein Volk. Denn er hat es mit seinem Blut erkauft. Er hat es von seinem Vater zum Eigentum erhalten und herrscht und regiert über sein Volk jetzt und in Ewigkeit. Das ist also die erste Bedeutung des Begriffs Zion. Der Herr ist König über sein Volk. Und die zweite Bedeutung hängt mit dem Tempel zusammen. Der Tempel war, wie zuvor die Stiftshütte, der Ort, an dem Gott symbolisch unter seinem Volk wohnte. An dem das Volk also Gemeinschaft mit seinem Gott haben konnte. An dem es Vergebung der Sünden und Reinigung von seiner Schuld erlangte. Das gab es nirgendwo sonst. Außerhalb des Tempels, außerhalb dieses durch die Priester vermittelten Versöhnungsdienstes, gab es im Alten Bund keine Sündenvergebung und auch keine Gemeinschaft mit Gott. Deshalb ging damals jeder Jude regelmäßig auf Wallfahrt nach Jerusalem, um dort Sündenvergebung für sich und sein Haus zu erlangen. Natürlich ist uns heute klar, dass die Zeremonien und Opfer damals im Tempel nicht wirklich und in sich die Sündenvergebung bewirkten. Nicht? Sie bewirken das schon, aber nicht aus sich selbst heraus. Nicht das Blut von Schafen und Böcken vergibt unsere Schuld, sondern das Blut Christi. Die Opfer im alten Bund waren nur ein Hinweis auf das eine Opfer am Kreuz. Und nur deshalb waren sie für Israel wirksam. Der Tod Christi, der auch in die Vergangenheit hineinreicht, wirkte auch für sie Vergebung der Sünden und ebnete so auch für sie den Weg in die Gegenwart Gottes. Darin liegt die Bedeutung des Tempels und der Vorgänge im Tempel. Und mit der Zeit verschmolzen diese sichtbaren und geistlichen Wahrheiten. So wurde der Tempel schließlich immer mehr mit dem Berg Zion in Verbindung gebracht. Das heißt, die Gemeinschaft des Volkes mit seinem Gott, der über sie als König herrscht und ihnen zugleich gnädig ihre Sünden vergibt und sie gern in seiner Gegenwart empfängt, wurde unter dem Begriff Zion zusammengefasst. Der Herr wohnt auf dem Berg Zion, heißt es in Jesaja 8, Vers 18. Und diejenigen, die mit ihm dort wohnen, indem sie durch Glauben mit ihm Gemeinschaft haben, die werden darum unter anderem als die Tochter Zion bezeichnet. Schon in Jesaja 1 lesen wir das. Und wenn wir das nun mit dem verbinden, was vorhin im ersten Teil der Predigt gesagt wurde, die Elenden, die sich ihrer eigenen Unwürdigkeit und Unfähigkeit bewusst sind, die ihr Heil und ihre Gerechtigkeit nicht in sich selbst, sondern außerhalb von sich suchen, die finden das in Jesus Christus, der uns, wie wir im Heidelberger Katechismus Sonntag 6 bekennen, der uns zur vollkommenen Erlösung und Gerechtigkeit geschenkt ist. In Christus und in seinem Reich finden sie das. Und in diesem Reich steht das Volk Gottes durch Glauben. Das Reich ist ja hier nicht sichtbar. Hier leben wir noch in unserer alten Natur. Und darum sollen auch die Probleme und Nöte, die im Leben eines gläubigen Menschen auftreten können, ich habe ja vorhin ein paar aufgezählt, sollen die kein Anlass sein, an Christus zu zweifeln oder an seinem Heilswerk oder an dessen Wirksamkeit oder an unserer Errettung oder an unserem Glauben. Der Satan möchte, dass wir zweifeln. Das hat er schon bei Hiob versucht. Aber dabei haben wir doch die Versicherung des Wortes Gottes, dass uns alles, aber auch wirklich alles, zu unserem Besten dient. Das heißt, zu unserer Errettung und zu unserem sicheren Einzug in Zion, also in die ewige, freundliche Gegenwart Gottes. Ja, dann beantworten wir jetzt noch die Frage, warum die Zuflucht für uns Elende in Zion so sicher und gewiss ist. Warum? Die Antwort gibt der Text selber vor. Der Herr hat die Grundmauern Zions gelegt. Die Grundmauern Zions, das Fundament, die Basis, auf der sich dieser ganze herrliche Bau erhebt. Wir bekommen ja im Fernsehen häufig Bilder von tropischen Gegenden zu sehen, in denen Wirbelstürme oder ähnliche Katastrophen gewütet haben. Dann werden meist Reste von irgendwelchen Häusern gezeigt, die vom Sturm erfasst wurden, durch die Luft getragen wurden und dann irgendwo als Schutthaufen wieder landen. Wenn man dagegen Bilder von den Folgen schwerer Orkane hierzulande sieht, dann sind wohl auch hier und da mal Dächer abgedeckt. Aber die Häuser als solche stehen in den allermeisten Fällen noch. Warum? weil sie fest gegründet sind. Sie haben Fundamente, Grundmauern, die sie fest im Boden verankern. Anderswo ist das nicht der Fall, mit den entsprechenden Folgen. Und bei Zion verhält es sich genauso. Alles, was mit dem Heilswerk Christi zu tun hat, das im Alten Bund angedeutet wurde und auf Golgatha erfüllt wurde, das hängt nicht irgendwo im Nichts oder ist auf Sand gebaut. Nein, das hat feste Fundamente. Das alles erhebt sich auf einer unverrückbaren Basis. Und diese Basis, diese Grundmauern Zions, die hat Gott selbst gelegt. Unser Gott ist verlässlich. Er handelt nicht willkürlich. Er ist souverän. Er führt seinen eigenen Willen aus und lässt sich von niemandem hineinreden oder beeinflussen. Aber doch ist er nicht willkürlich oder irgendwie unberechenbar. Was er sagt und tut, ist wahr und zuverlässig, weil das Gottes Wesen entspricht. Er ist der Inbegriff der Wahrhaftigkeit. Er wird nicht das, was er zuvor für recht erklärt hat und verwirklicht hat, plötzlich für falsch halten und wieder umreißen. Darum hören wir in diesem Kapitel und auch in den folgenden Kapiteln so nachdrücklich von seinem Gericht über die gottlosen Völker. Denn darin erfüllt er ja sein Verheißungswort an Abraham. Oder? Dass sein Same das ganze Land vom Meer bis zum Strom erben soll, nachdem die Ungerechtigkeit daraus vertilgt worden ist. Darum richtet er die Assyrer, die Philister. Darum lässt er die assyrischen Armeen vor Jerusalem eingehen, leitet damit auch den Untergang des ganzen Reiches ein. Darum bewahrt er den Überrest seines Volkes in Jerusalem und führt sie selbst aus der Gefangenschaft in Babel wieder zurück, sodass ihre Kindeskinder in der Ankunft des Messias die endgültige Verwirklichung seiner Verheißungen sehen können. In all dem zeigt Gott seine Treue. In all dem zeigt er, dass sein Heilswerk feste Grundmauern hat. Und wenn wir jetzt nochmal nachhaken, wenn wir ganz genau wissen wollen, was denn die letztliche Grundlage für Gottes gnädiges Handeln an seinem Volk ist, ja, was antworten wir da? Es ist seine Erwählung. Die grundlose gnädige Erwählung seines Volkes in Christus vor aller Zeit. Gott liebt sein Volk nicht, weil es so großartig ist. Da gibt es sicher tausend Völker, die besser geeignet wären. Sondern wie redete er zu Israel? Im 5. Buch Mose, Kapitel 7. Nicht deshalb, weil ihr zahlreicher oder auch größer, großartiger wärt als alle Völker, hat der Herr sein Herz euch zugewandt und euch erwählt, denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern, sondern weil der Herr euch liebte und weil er den Eid halten wollte, den er euren Vätern geschworen hatte, darum hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus dem Haus der Knechtschaft, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. Und wer jetzt vielleicht einwendet, naja, diese Liebe Gottes, die sei vielleicht erst mit der Zeit entstanden. Gott habe sich sozusagen in sein Volk verliebt. Dem hält er durch den Mund Jeremias entgegen. Ich will gehen, um Israel zur Ruhe zu bringen. Von ferne ist mir der Herr erschienen. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Gnade. Jeremia 31. Gottes erwählende Liebe zu seinem Volk ist ewig. Sie bestand schon vor Grundlegung der Welt, auch wenn es uns dort noch gar nicht gab. Aber Christus gab es. Den Sohn Gottes gab es. Und Gott schaut sein Volk ja in Christus an. Und wenn er uns in Christus anschaut, sieht er uns nicht, wie wir in uns selbst sind. Verdorben, ungerecht, gottlos. Sondern er sieht uns in der Gerechtigkeit und Heiligkeit seines Sohnes. Und darum, und nur darum, liebt er uns und zieht uns zu sich. Weil Gott uns in Christus liebt und uns in ihm erwählt hat, führt er dieses ganze wunderbare Heilswerk aus, von dem die Heilige Schrift von der ersten bis zur letzten Seite berichtet. Der Herr legt die Grundmauern Zions. Wenn wir also Zuflucht in Zion nehmen wollen, müssen wir darauf achten, dass wir auf die richtigen Fundamente bauen. Wenn wir außerhalb der Fundamente stehen, stehen wir außerhalb Zions. Wenn wir die Grundlagen verlassen, auf denen der Herr sein Heil verwirklicht, dann besitzen wir dieses Heil nicht. Es ist wie damals in der Wüste mit dieser ehernen Schlange, die Mose da aufrichten sollte. Wer auf die Schlange geblickt hat, die da erhoben war als Feldzeichen über dem Lager, und wer dem Wort Gottes dabei vertraute, dem konnten die wirklichen Giftschlangen, die dort wüteten, nichts anhaben. Wer aber nicht auf diese eherne Schlange blickte, sondern woanders hin, selbst wenn er direkt darunter stand, oder wer auf die Schlange blickte, ohne zu glauben, der kam um. Gott ruft uns auf, zu glauben. Er erhält uns in seinem Wort den Christus vor Augen und befiehlt uns, zu glauben. Es gibt keine andere Rettung. Nicht die Mitgliedschaft in einer Gemeinde oder die Teilnahme an den Veranstaltungen der Gemeinde oder was auch immer rettet uns. Das sind alles Mittel, wichtige Mittel, die uns zum Wort Gottes führen, indem wir Christus erkennen, indem wir auch uns selbst erkennen und indem wir erkennen, dass allein Christus unsere Rettung ist. Unser Zion, bei dem wir Zuflucht nehmen können und für immer sicher und geborgen sind. Und so sorgt der Herr für sein Volk. So bewahrt er uns durch alle Stürme der Zeit hindurch. Er trägt uns sogar in Person seines Sohnes Jesus Christus mitten durchs Gericht hindurch und reinigt uns so von allen Sünden und führt uns auf der anderen Seite wieder hinaus und hinein ins ewige Leben. Die Festung und der Wohnort Gottes, Zion. Zion ist für uns in Christus eine Wirklichkeit geworden. Und darum wollen wir uns auch heute wieder ermahnen lassen, von uns selbst wegzusehen, uns vor ihm zu demütigen und bei ihm im Glauben unsere Zuflucht suchen und immer bei ihm bleiben. Wir dürfen ihm vertrauen, denn er hält uns fest. Amen.